Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Vorstellen zu dürfen. Es ist das erste Buch, deshalb wird sich also der eine oder der andere fragen, wer ist denn überhaupt Heike Müller? Heike Müller, wenn man von Heike Müller spricht, spricht man in Superlativen. Heike Müller hat Abitur gemacht, sie hat im Anschluss den Beruf eines Facharbeiters für Rinderproduktion erlernt, hat dann in Rostock studiert, hat promoviert, betreibt mit ihrem Mann und einem GbR-Partner einen Milch- und Ackerbaubetrieb. Ja, mit ihrer Schwiegermutter und dem Jüngsten, da hinten der drei Kinder, lebt sie also in der Nähe von Basedow, das ist in der Mecklenburgischen Schweiz. Sie ist beruflich und im Ehrenamt für Landfrauen unterwegs und eigentlich kennt man sie sehr nüchtern und ökonomisch und jetzt höre und staune man, hat sie einen Liebesroman geschrieben und was dahinter steckt, das erzählt sie Ihnen jetzt selber.
Ja, ich freue mich, dass noch ein paar Leute sitzen geblieben sind und ein paar dazugekommen sind und sich von mir in den wunderschönen ländlichen Raum entführen lassen wollen, den wir in Mecklenburg-Vorpommern und sicherlich überall in der Bundesrepublik auch haben. Es ist also durchaus nicht so, dass alles immer so düster ist, wie das in einigen Romanen heute leider gemalt wird. Natürlich gibt es überall Probleme. Es gibt aber auch überall schöne Geschichten. Es gibt auch überall Liebesgeschichten. Und eine davon wollte ich gerne mit meinem Roman erzählen. Ich fange auch ganz von vorne an mit dem Einstieg. Mit einer Kuh, nicht mit einem Schwein. Ich habe also ein Schwein mitgebracht, das ist Rosalie von Trüffel, die begleitet mich ab und zu mal in Kindergärten, wenn ich dort über Landwirtschaft berichte. Die hat also eine freche Berliner Schnauze. Wir haben zu Hause aber Milchvieh. Die Kuh muhte leise. Sie lag seitlich ausgestreckt im Stroh der Abkalbebox. Kräftige Wehen ließen ihren Körper erzittern. Die Fruchtblase war schon zu sehen, aber noch intakt. Vorderfüße und Maul des Kalbes schimmerten durch die transparente Hülle hindurch. Alles ging seinen natürlichen Gang. Die Mutter würde es wohl allein schaffen. Den ganzen Tag über war es unerträglich heiß gewesen. Die Luft stand geradezu im Stall, auch durch das weit geöffnete Tor drang kein kühler Luftzug von draußen herein. Im Westen schob sich über der Spitzpappelallee eine merkwürdige Wolkenfront zusammen. Noch nie hatte Karen eine solche Wolkenformation gesehen. In mehreren Etagen geschichtet, in den verschiedensten Blau- und Grautönen, sehr scharf horizontal voneinander abgegrenzt. Sorgenvoll blickte sie aus dem Stalltor, fingerte ihr Handy aus der Brusttasche der roten Latzhose und suchte nach der aktuellen Wettermeldung. Das Radar zeigte eine riesige Gewitterzelle, die sich langsam auf ihren Standort zubewegte. Dieses mulmige Gefühl, das sie beim Anblick des Himmels beschlichen hatte, verstärkte sich. Ein Teil der Feldkulturen stand jetzt, zu Beginn des Monats Juni, halbwegs gut. Zwar hatten Getreide und Raps den Winter nicht unbeschadet überstanden, aber sie hoffte auf eine schwach durchschnittliche Ernte. Mais und Zuckerrüben hatten sich sogar prächtig entwickelt. Sie mochten die Wärme, kamen mit weniger Wasser aus und holten dies aus tieferen Erdschichten. Im Grünland war der erste Schnitt mengenmäßig normal ausgefallen und eine glückliche Fügung hatte zur Futterernte für einige Schönwettertage gesorgt. Ein Hagelschlag zu diesem Zeitpunkt würde für Turbulenzen sorgen, zumal der Milchpreis schon seit einem ganzen Jahr unter der Gewinnschwelle herumdümpelte. Sie verstaute ihr Handy wieder in der Brusttasche, zog den Reißverschluss zu und betrat das rot geklinkerte Melkhaus. Sie würde dem Kalb doch lieber auf die Welt helfen, denn wer wusste schon, was der Abend noch brachte. Aus dem Wirtschaftsraum holte sie den schwarzen Eimer, in dem sie die Hilfsmittel für die Kalbung aufbewahrte. Baumwollene Stricke, Desinfektionsmittel und silberfarbene Packungen mit Energiemischungen für frisch gekalbte Kühe. Sie stieg die metallene Treppe in den Melkstand hinunter, schüttelte eine Packung Energiemischung in einen leeren schwarzen Kunststoffeimer und gab mit der Schlauchbrause kaltes Wasser dazu. Beide Eimer in den Händen haltend, kehrte Karen in den Stall zurück, stellte die Eimer auf die Futterdiele und kletterte über den Nackenriegel in die Strohbuchte. Inzwischen war die Fruchtblase geplatzt, Füße und Maul ragten aus dem Geburtskanal heraus. Die Zunge bewegte sich, also war das Kalb am Leben, wie sie erleichtert feststellte. Draußen fielen erste schwere Tropfen. Der Wind frischte deutlich auf und wirbelte Strohreste, Sand und Staub auf. Während Karen zwei Stricke an den Beinen des Kalbes befestigte, hörte sie plötzlich Männerstimmen. »Dort vorne ist ein Stall, lasst uns dort Schutz suchen.« 4 Fahrradfahrer, behelmt und in bunten Sportanzügen, bis auf die Haut durchnässt, schoben hastig ihre vollbepackten Räder auf die Futterdiele. Lachend und lärmend stellten sie ihre Gefährte an der Wand zum Melkhaus ab und fuhren erschrocken zusammen, als sie aus dem Stall angeredet wurden. »Lassen Sie sich ruhig häuslich nieder. Ställe haben in der Geschichte schon des Öfteren als Asyl gedient.« Verlegen grinsend wandten sich alle 4 der Stimme zu und musterten die Bäuerin, die sich mit den Geburtshilfestricken in der Hand hinter der Kuh aufgerichtet hatte. Sie strich sich das schwarze, schulterlange, lockige Haar, durch das sich viele silbrige Fäden zogen, aus der Stirn und lächelte die unerwarteten Gäste freundlich an. Ihre langen Beine steckten in grünen Gummistiefeln. Unter der roten Latzhose trug sie ein schwarzes Top, das ihre gebräunten Arme freiließ. Sie war mittelgroß und schlank. Der kleinste der 4, ein hübscher, junger, blonder Mann, der sein Haar zu einem Zopf zusammengebunden trug, fand zuerst seine Sprache wieder. »Oh, sorry, wir haben Sie gar nicht bemerkt. Ist es in Ordnung, wenn wir hier das Gewitter abwarten? Wir wollten uns eigentlich den Park und das Schloss in Tresenow ansehen und dann am See auf den Zeltplatz übernachten.« »Ja, na klar, wer weiß, womit uns Petrus heute Abend noch überrascht. So einen merkwürdigen Himmel habe ich noch nie gesehen. Nur in Filmen über Tornados in Amerika. Wo kommen Sie denn her?« »Wir sind Musiker aus Neuringenburg und wollten als Training für die Seenrundfahrt im August einen Herrenausflug mit dem Rad machen. Ich bin Stefan und die anderen heißen Peter, Ulrich und Steven.« Die Vorgestellten nickten Karen zu. »Angenehm. Ich bin Karen Noack und hier im Moment die Hebamme.« Sie deutete auf die Kalbin, deren Leib gerade wieder unter einer Wehe erzitterte. »Oh, bekommt sie ein Baby?« Fasziniert, mit leichtem Ausdruck von Ekel im Gesicht, zeigte Stefan auf das Tier. »Ich habe sowas noch nie gesehen. Hat sie starke Schmerzen?« »Ich glaube nicht. Es ist schon ihr 4. Das macht sie schon ziemlich routiniert. Ich helfe ihr eigentlich nur zur Sicherheit.« Damit wandte sich Karen wieder der Kuh zu, die sich von dem Tumult um sie herum nicht stören ließ. »Kann ich helfen? Haben Sie noch irgendwo Gummistiefel für mich?« Der als Peter vorgestellte Musiker, der augenscheinlich älteste der Gruppe, hochgewachsen, drahtig, mit einer markanten Nase, buschigen Augenbrauen und wilden, dichten, schwarz-grauen kurzen Haaren, blickte Karen aus warmen, braunen Augen fragend an. In diesem Moment brach draußen das Inferno los. Tischtennisballgroße Hagelkörner prasselten mit unbeschreiblichem Lärm auf die gewellten Dachplatten, durchschlugen an mehreren Stellen das gläserne Lichtband am First und fielen den Männern vor die Füße. Der Lärm machte jegliche Unterhaltung unmöglich. Fassungslos sahen alle auf das Toben, Wüten und Brausen vor dem Tor. Aus dem in dunkelstes Grau getauchten Himmel krachten unablässig Hagelkörner nieder, bildeten auf dem Asphaltweg einen eisigen Teppich, zerlöcherten die Blätter des Kastanienbaumes an der Waldecke, verwüsteten den gesamten Rapsschlag neben dem Stall. Die 3 Jüngeren der Radfahrer zückten ihre Handys und filmten das unheimliche Schauspiel, wagten sich hinaus, nahmen Hagel in die Hand und schrien vor Begeisterung. Der grimmig aussehende Peter hatte inzwischen aus dem Melkhaus Overall und Stiefel, die dort für den Tierarzt hingen, geholt und übergestreift. Schwungvoll setzte er über den Nackenriegel, näherte sich mit beruhigenden Worten der liegenden Kuh und nahm Karen einen der Stricke aus der Hand. Er überragte sie um Haupteslänge. Sie fühlte sich plötzlich wie ein kleines Mädchen, dem der große Bruder geholfen hatte, und es kam ihr seltsam vor. Mit der nächsten Wehe zogen sie mit aller Kraft, aber der Kopf des Kalbes wurde noch nicht in Gänze sichtbar. Es brauchte noch 4 weitere Wehen, ehe die Hälfte des Tieres am Tageslicht war, und noch eine, bis das Tier mit einem Schwall Fruchtwasser komplett ins Stroh glitt. Fasziniert sahen die 3 übrigen Radfahrer, die ihren Platz am Tor verlassen hatten, dem Geschehen im Stroh zu, die Köpfe weit über die Nackenriegel gebeugt, um kein Detail der Geburt zu verpassen. Das Kalb lag dampfend und nass neben der Mutter, die es abzulecken begann, doch es regte sich nicht. Hastig fasste Karen ihm ins Maul und beförderte etwas Schleim heraus, aber das Tier machte auch nach einer schnellen Massage des Brustkorbes keine Anstalten, ins Leben zu treten. Sie sah Peter kurz an. »Kommen Sie, wir müssen es hochheben.« Gemeinsam packten sie das glitschige Tier an den Hinterläufen und ließen es kopfüber nach unten hängen, sodass ein größerer Schwall Fruchtwasser aus Lunge und Maul entweichen konnte. Und das Kalb endlich seinen ersten Atemzug tat, die dicht bewimperten Augen aufschlug und leise zu bölken begann. Erleichtert seufzte Karen auf, zog das Tier zum Kopf der Kuh, die sofort mit ihrer rauen Zunge anfing zu lecken. Ein Blick zwischen die Beine verriet, dass es sich um ein Mädchen handelte. Ein hübsches noch dazu, fast schneeweiß, mit einigen kleinen dunklen Flecken auf dem Rücken und großen Augen. Schnell desinfizierte Karin den Nabel und entfernte die Stricke von den Fesseln des Kalbes. Sie bedankte sich bei ihrem unerwarteten Helfer, ohne den die Geburt wohl keinen so glücklichen Ausgang genommen hätte. Peter winkte ab, denn das sei nur eine Kleinigkeit gewesen, und auf die spöttische Bemerkung der Bäuerin, dass man ab und zu eben doch nicht ohne männlichen Beistand klarkäme und ihr das heute wieder einmal eindrücklich demonstriert worden sei, hatte er nur ein kaum merkliches Lächeln übrig. Die Männer beratschlagten, wie sie ihre Fahrt fortsetzen könnten, da das Unwetter langsam nachließ. Karin, die der Kuh den Eimer mit dem Energietrunk hinhielt, den diese sofort gierig aussoff, mischte sich ein. »Meine Ferienwohnung steht gerade leer. Ich lade Sie ein. Schließlich müssen wir das Kalb feiern, das ohne Sie nicht überlebt hätte. Es gibt einen Kamin, an dem Sie Ihre nassen Sachen trocknen können, frisches Brot und im Keller wird sicherlich auch sich noch etwas Trinkbares finden. Ach ja, ein altes Klavier steht auch in der Wohnung. Wir haben es vor Jahren geschenkt bekommen und lassen beide Klaviere im Haus regelmäßig stimmen. Ich dachte, als Musiker interessiert Sie das vielleicht.« Sie überlegten kurz. »Das ist eine gute Idee. Es ist ja schon nach 8 Uhr. Wir sind alle nass und müde. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, den Zeltplatz zu suchen und ein Zelt aufzubauen. Ein Feuer im Kamin wäre echt super. Aber der Dank ist ja eigentlich an Peter zu richten. Ich hätte gar nicht gewusst, wie man das anstellt bei so einer Geburt.« Stefan deutete auf seinen Kollegen, der gerade den Overall abstreifte. Der brummte nur, dass ein Bauernsohn eben ein Bauernsohn bliebe und man dies nicht nebenbei mit einem anderen Beruf an den Nagel hängen könnte. Dann blieb sein Blick an seinem Fahrrad hängen. Er begann laut zu fluchen, denn das Hinterrad hatte die Luft verloren. »Was ist das nur für ein vermaledeiter Tag heute? Himmel, Herrgott nochmal, womit habe ich das nur verdient? Wär ich bloß im Bett geblieben?« Wütend trat er gegen das platte Hinterrad, weiterhin Flüche vor sich hin murmelnd. »Mensch! Piet, jetzt mach doch kein Drama draus. Das ist doch ein, zwei Fix wieder zu beheben. Du hast doch sonst auch keine Probleme damit. Was ist nur mit dir los?« Diesmal war es Ulrich, klein, etwas untersetzt, schwarzhaarig, mit dunklen Augen und schönen Locken wie ein Italiener, der das Wort an seinen Kollegen richtete. Karin blickte den grimmigen Bauernsohn fragend an und versuchte, die Situation zu entspannen. »Das bekommen wir schon wieder hin. Ich habe Werkzeug und Kompressor auf dem Hof. Am besten, Sie laden das Rad auf den Pickup und ich nehme Sie mit hinunter ins Dorf. Es ist nur 2 Kilometer entfernt, einmal den Berg hoch und dann geht es wieder ins Tal hinab.« Schnell hatten die Männer das defekte Fahrrad auf den alten grünen Pickup geladen und ihre eigenen Räder aus dem Stall geschoben. Peter nahm auf dem Beifahrersitz Platz, mit zusammengepressten Lippen und mürrischer Miene blickte er aus dem Fenster, als das alte Auto scheppernd ansprang. Karin fragte sich verwundert, wo seine üble Laune herrühren mochte. Einen routinierten Radler und als solchen wies in das Shirt mit dem Aufdruck der Seenrunde des vergangenen Jahres aus, dürfte doch ein platter Reifen nicht dermaßen aus dem Konzept bringen. Schließlich nahm er sie in ein knappes Kreuzverhör. »Machen Sie das allein hier?« »Nein, mit 2 Mitarbeitern.« »Haben Sie keinen Mann?« »Nein.« »Kinder?« 2 und eine Enkeltochter.« »Aha. Hier im Westen ist das wohl nicht im Osten ist das wohl nicht unüblich. Sie sind da emanzipierter als im Westen.« »Mein Mann starb vor 2 Jahren an einem Infarkt.« »Oh, das tut mir leid. Ich wollte Sie nicht ausfragen. Ich dachte bloß, ich wäre so eine abschreckende Ostemanze. Vielleicht.« Sie hatte es geahnt. Natürlich ein Wessi. Sie hätte es sich schon anhand des Namens und der norddeutschen etwas breiteren Aussprache mit leicht rollendem R denken können. Ihre Kinder amüsierten sich immer darüber, wenn sie nach wenigen Minuten ein Urteil darüber abgab, woher jemand stammen würde. In 90% der Fälle hatte sie recht. Vor allem bei jenen, die ihrer Generation angehörten, konnte man die Sozialisation mit feinen Antennen spüren. Die Wortwahl, das Auftreten, leichte Anflüge von Hochmut und eine gewisse Lässigkeit, all das sprach für sie eine deutlich erkennbare Sprache. Bei Peter kam noch eine arrogante Schroffheit hinzu, begleitet von einem zynischen Unterton. Fast bereute sie es, ihn eingeladen zu haben. »Und Sie? Haben Sie Kinder?« »Ein Sohn, lebt in den Staaten und arbeitet in der Computerbranche. Wir sehen uns selten. Zu seiner Mutter, die in München lebt, hat er den besseren Draht.« »München? Aha. Aber Peter ist ein friesischer Name, oder irre ich mich?« Aus Nordfriesland. Ich bin ein weichender Erbe. Wir waren drei Jungs. Mein ältester Bruder bekam den Hof. Der zweite wurde Pastor und ich Musiklehrer. Damit sind also die Hauptfiguren vorgestellt. Karen, die verwitwete Bäuerin. Und Peter, der Musiker und Bauernsohn. Und als Dank für diese Hilfe bei der Kalbung lädt sie die Jungs dann also wirklich alle ein und die wollen sich dann revanchieren und laden sie ihrerseits zu einem Konzert in die Neuringenburger Philharmonie ein. Und dort ist es so, dass im Anschluss an diese Konzertreihe auch das Publikum in eine Gaststätte eingeladen wird, wo man im Nachhinein doch dann noch ein bisschen schwatzen kann. Und der Peter begleitet sie danach zum Auto. Es war ein milder Abend. Auf dem Boulevard flanierten noch einige verliebte Pärchen im fahlen Licht der kugeligen Laternen. Vor kurzem schien ein Schauer niedergegangen zu sein. Die Gehsteinplatten glitzerten nass. Die Luft roch frisch, ein wenig nach abgewaschenem Staub und nach dem Duft der Sommerlinden. Ihr Wagen parkte neben der Konzertkirche. Es waren nur wenige Schritte dorthin. Schweigend liefen sie nebeneinander her. Peter hatte den gesamten Abend über wenig gesagt, sie nur immer wieder prüfend angeblickt, aber sie war jetzt viel zu müde, um sich darüber tiefere Gedanken zu machen. Er bewegte sich mit einer schlaksigen Eleganz und einer beiläufigen Lässigkeit. Karen musste neben ihm mit ihren zierlichen Schuhen zwei Schritte machen, wo er einen tat. Ihm schien es nicht aufzufallen. Überhaupt hatte er wieder die grüblerische Miene aufgesetzt, die sie vom Tag ihrer ersten Begegnung kannte. Am Auto angelangt, öffnete sie die Tür und drehte sich zu ihm um. »Danke für den wunderschönen Abend.« Sie sah zu ihm auf, in seine ernsten dunklen Augen, aus denen der Spott verschwunden war. »Schade, dass er schon vorbei ist. Ich lasse Sie ungern so allein in die Nacht hinausfahren«, erwiderte er leise. Sie gab ihm die Hand, lächelte ihn an und wünschte ihm eine gute Reise. Er hielt sie fest. »Ich werde Ihnen Karten schicken, aus jeder Stadt eine, ganz oldschool, und beim nächsten Mal kommen Sie mit.« »Das wäre schön, aber ich muss wirklich los«, entzog sie ihm bedauernd die Hand. »Die Kuh wartet und die Nacht wird ohnehin zu kurz. Ich hoffe, dass ich beim Fahren nicht einschlafe.« Sie stieg ein, schloss vorsichtig die Tür, wie um den abendlichen Frieden nicht zu zerstören, und fuhr mit einem fröhlichen Winken davon. Er winkte nicht zurück, stand etwas verloren da, die Hände tief in den Hosentaschen vergraben, die Schultern hängend, nicht so stolz und aufrecht wie sonst. Sie wunderte sich, als sie ihm im Rückspiegel so sah, und sorgte sich dann ein wenig, weil ihr seine depressive Vorgeschichte wieder einfiel. Sein Verhalten blieb ihr unergründlich. Einerseits die eher schroffen und spöttischen Worte nach diesem Hagelschlag, dann am Telefon und heute nach dem Konzert, andererseits sein Zupacken ohne Umschweife auf ihrem Hof, die Offenheit wegen seines Suizidversuches oder das Geleiten zu ihrem Auto. Solche widersprüchlichen Signale wusste Karen nicht zu deuten. Sie zuckte unwillkürlich mit den Schultern und beschloss daraufhin, heute nicht weiter darüber nachzudenken. Auf dem Ring herrschte um diese Nachtzeit wenig Betrieb. Sie wechselte schnell in die äußere Spur und bog in Richtung Rostock ab. Der Abend hatte ihr gut getan. Sie war noch erfüllt von der Musik und den Gesprächen danach. Sie merkte, dass eine Seite in ihr angerührt worden war, die sie lange vergraben hatte. Sie war wieder hungrig nach Kultur, nach Tönen, nach dem Leben überhaupt. Sie fühlte sich ein Stück lebendiger werden, suchte im Handschuhfach nach der CD von Ina Müller, die dort schon seit Jahren lag, und schob sie in den Player. Schon ewig hatte sie bei Autofahrten keine Musik mehr gehört, auch das Radio nervte sie. Stille. Das war etwas, was sie in dieser Kapsel Auto sogar genießen konnte. Gedanken nachhängen, ungestört. Kein Gedudel, keine Politik, keine Ablenkung. So hatte sie es auch zu Hause gehalten. 15 Minuten Tagesschau, das war im Wesentlichen ihr Medienkonsum in den letzten Jahren gewesen. Die Tageszeitung auf dem Notebook dazu, aber nur ausgewählte Artikel, um den Anschluss in der Region nicht völlig zu verpassen. Es reichte ihr an Input von außen. Sie wollte sich einfach vergraben vor dieser Welt, nur das Nötigste an sich heranlassen, weil sie mehr einfach nicht ertragen konnte. Früher sah das anders aus, war sie ein regelrechter Medienjunkie gewesen, der sich gern in den Netzwerken mit Berufskollegen austauschte, sich mit Freude in gesellschaftliche Debatten stürzte. Dann schlug das Schicksal zu, dann wurde es still. Nur die Kinder und die Enkeltochter konnten die Hecke durchdringen, die sie um sich errichtet hatte, für ein paar Tage wenigstens. Ansonsten mutierte sie zur Einsiedlerin und sie konnte nicht einmal sagen, dass dieser Umstand sie störte, bis plötzlich eine Gruppe von Fahrradfahrern und ein Unwetter sie aus dieser Lethargie gerissen hatten. »De Glock ist Dreh«, sang sie laut mit und dachte, dass gerade dieses Lied heute sehr gut passte, auch wenn es erst eins war, als die Musik durch das Telefonklingeln der Freisprechanlage abgelöst wurde. Die Nummer war ihr unbekannt und sie meldete sich etwas verwundert mit ihrem Namen. »Ich wollte Sie nicht so gänzlich allein fahren lassen und so kann ich Sie per Telefon vielleicht ein Stück begleiten.« Es war Peter. »Wo sind Sie inzwischen?« »Ungefähr 5 Kilometer hinter der Stadtgrenze.« »Ich bin ein Idiot«, sagte er. »Also, das möchte ich so nicht bestätigen«, erwiderte sie leicht amüsiert. »Ich habe mich verliebt.« »Oh, aber warum soll das idiotisch sein? Das ist doch etwas Wunderbares. Kenne ich die Dame?« »Ich denke schon, jedenfalls besser als ich. Viel, viel länger, so um die 50 Jahre.« Sie fühlte, wie ihr das Blut ins Gesicht stieg. Sie hatte bemerkt, dass Peter sich für sie zu interessieren schien, aber sie hatte es nicht ernst genommen. Männer seines Alters entschieden sich ihrer Erfahrung nach häufig für deutlich jüngere Partnerinnen, wollten noch einmal Jugend in den Händen halten, manchmal auch neue Familien gründen. Sie fühlte sich zu ihm hingezogen, trotz seiner Schroffheit, aber um sich zu schützen, hätte sie solchen Gefühlen bisher keinen Raum geben wollen. Zu viele Emotionen hielt sie noch nicht aus. »Ich werde gleich ganz rot. Gut, dass Sie das nicht sehen können.« »Schade, dass ich das nicht sehen kann. Es steht dir bestimmt ganz ausgezeichnet.« Da war es, das Du. Die Distanz, die hanseatische Distanz, sie wurde aufgegeben. Auch seine Stimme war nicht mehr so brüsk und knapp. Sie wurde weich und schmeichelnd. »Und warum denn der Idiot?« »Weil ich mich nicht getraut habe, dich zu küssen.« »Wirke ich denn so unnahbar?« »Nein, nein, es ist einfach der Respekt vor dir, vor deinem Hof. Könntest du dir vorstellen, so einen altmodischen nordfriesischen Bauernsohn zu lieben, der knarzig ist wie ein alter Baum, der an Gott glaubt und daran, dass du ihm geschickt wurdest?« Karen musste kurz schlucken und überlegte, wie viele Jahre es zurücklag, dass ihr jemand einen Antrag gemacht hatte. Ein Liebesantrag, nicht nur einen geschäftsmäßig hinterfütterten wie nach dem Tod ihres Mannes, als sich mehrere alleinstehende Landwirte um sie bemüht hatten. Es war Lichtjahre her, in einer völlig anderen Welt, in der man noch für Frieden und Sozialismus eintrat und daran geglaubt hatte. In der man auch daran glaubte, dass im Westen der imperialistische Feind säße, der die armen Arbeiter ausbeutete bis aufs Blut. »Und jetzt?«, fragte sie ausgerechnet jemand, der im Vergleich zu ihr mit einem goldenen Löffel im Mund geboren war, in einer für sie damals unerreichbaren Sphäre, ob sie sich vorstellen könne, ihn zu lieben. Verrückt. Wie im Groschenroman. Unwirklich. Verwunderlich. Sie zögerte. »Ja, ich könnte«, antwortete sie, »aber Liebe ist ein sehr großes Wort. Jetzt fühle ich mich noch mehr wie ein Idiot.« »Warum?« »Weil ich dich nicht geküsst habe, weil ich dich so gern in die Arme nehmen würde und du dich gerade mit jeder Sekunde von mir entfernst und weil ich morgen früh nach Schottland aufbrechen muss.« Er seufzte. »Vielleicht kann ich gar nicht mehr gut küssen«, tröstete sie ihn. »Es ist schon so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, wie sich das anfühlt.« »Das kann ich nicht glauben. Wer so mit Tieren umgehen kann wie du, der kann auch sehr zärtlich sein. Ich habe dich beobachtet, wie du deinen Hund streichelst. Ich war doch ziemlich neidisch.« »Den Neid hast du aber sehr gut versteckt«, neckte sie ihn. »Hm, das stimmt. Ich habe mich unmöglich benommen, jedenfalls zu Beginn. Wie konnte ich denn ahnen, dass ich mich in dich verknallen würde wie ein 14-Jähriger? Kannst du mir das verzeihen?« »Das unmögliche Benehmen oder das Verknallen? Das muss ich mir noch reiflich überlegen.« So leicht wollte sie es ihm nicht machen. Vielleicht war es ohnehin besser, ihn ein wenig zu verspotten, die Situation nicht zu feierlich und unwirklich werden zu lassen. Sie musste an den Anblick in ihrem Rückspiegel denken, als sie losfuhr. Er hatte bedrückt gewirkt. »Überhaupt, du gottgläubiger Friese, meinst du wirklich, dein Herr hat dich hierher in den tiefen Osten geführt, damit du dich in eine eingefleischte Atheistin verliebst? Bestimmt hat er sich vertan. Das soll ja vorkommen.« »Niemals«, widersprach er, »niemals vertut er sich.« Ja, so beginnt die Liebesgeschichte zwischen Karen und Piet, die in der Mecklenburgischen Schweiz spielt, wo es auch dann zu einigen Turbulenzen kommt. Und die, ob sie ein Happy End hat oder nicht, das müssen Sie vielleicht selber rausfinden. Mir hat das Schreiben sehr viel Spaß gemacht. Ich bin nachher noch an unserem Stand, am Stand des Spieker Verlages. Wer Lust hat, bis 18 Uhr ist heute auf. Stand C. 204. Wer Lust hat und sich dafür interessiert oder einfach mit mir über Landwirtschaft reden will, was durchaus auch möglich ist. Da gibt es ja heute ganz, ganz viele Ansatzpunkte und Konfliktpunkte und Gesichtspunkte, die durchaus lohnend sind zu diskutieren, den lade ich herzlich zu uns an den Stand ein. Ansonsten Spätsommergewitter, das Buch ist auch über die normalen Buchhandel zu bestellen, hat eine ganz normale ISBN-Nummer. Sie finden es auch über alle üblichen Vertriebswege. Vielen herzlichen Dank.
Im Übrigen besteht auch die Möglichkeit, wer sich nicht zum Stand mehr durchfädeln möchte, Frau Dr. Müller würde hier hinter ein.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.